Was wir auch von den Eltern zurückgemeldet bekommen haben, ist, dass die Eltern, die bei der Online-Therapie waren, erzählt haben, dass die dadurch, dass sie im Hintergrund immer mitgehört haben, mitgesehen haben, was die Kinder da machen, wie wir das anbieten, wie die Therapie gemacht wird, dass sie sich viel kompetenter gefühlt haben, auch um selber dann auch mit den Kindern in der Zwischenzeit zu Hause zu üben.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo zu UP Podcast. Schön, dass du dabei bist. Sprachentwicklungsstörungen betreffen rund 10% aller Kinder in Deutschland mit oft weitreichenden Folgen für die weitere Entwicklung. Deshalb ist eine frühzeitige logopädische Behandlung entscheidend. Wie sich dabei das Behandlungssetting auf den Therapieerfolg auswirkt, das hat eine Studie der Klinik für Phoniatrie und Pet-Audiologie in Münster untersucht. Sie hat die Einzelpräsenztherapie mit Kleingruppenpräsenztherapie, Online-Therapie und stationärer Intensivtherapie verglichen. Was bei den Ergebnissen überrascht hat und welche Schlüsse daraus für die ambulante Versorgung gezogen werden können, erzählt die Logopädie-Wissenschaftlerin und Studienkoordinatorin Dr. Denise Simons-Lühring im Gespräch mit Dr. Barbara Wellner. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Wellner und ich begrüße heute bei mir Denise Simons-Lühring. Hallo.
Hallo. Ich freue mich, dass ich da bin.
Ich freue mich auch. Wir treffen uns ja heute hier und sprechen miteinander, weil Sie eine Studie gemacht haben, über die wir sprechen möchten, zu den Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern. Vielleicht erzählen Sie mal, weil wir ja nicht nur Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die unserem eigenen Beruf angehören, sondern eben auch den anderen Heilmittelberufen, was so der Anlass für die Studie war, was Sprachentwicklungsstörungen im Groben vielleicht auch sind, wie die Situation in Deutschland ist, damit alle Beteiligten einordnen können, was es damit auf sich hat.
Ja, Sprachentwicklungsstörungen, das betrifft tatsächlich sehr viele Kinder, besonders im Vorschulalter fällt das auf. Es geht um Kinder, die noch nicht alle Sprachlaute aussprechen können, obwohl das eigentlich vom Alter eher schon sein müsste. Die Probleme haben in der Wortfindung oder im Sprachverstehen, in der Grammatik, Sätze zu bilden, etwas zu erzählen. Also es ist eine große Bandbreite an Problemen, die diese Kinder haben können. Und es ist so, dass die Kinder in Deutschland dafür einmal in der Woche in der Regel dann in eine logopädische Praxis gehen und dann 45 Minuten Therapie bekommen. Und das war uns wichtig, beziehungsweise die Studie wurde initiiert von Professor Katrin Neumann, die jetzt Klinikdirektorin ist am UKM Münster in der Phoniatrie, dass sie gesagt hat, wir müssen aber nicht nur gucken, ob bestimmte Behandlungsmethoden effektiv sind, sondern es geht auch mal darum zu gucken, was macht das Behandlungssetting mit der Therapie. Mhm. Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich Einzeltherapie oder Gruppentherapie mache, ob ich einmal die Woche, zwei- oder dreimal die Woche Therapie mache. Das sind alles Unterschiede, die kaum erforscht worden sind und trotzdem aber einen großen Einfluss haben können. Und so ist diese Studie dann letzten Endes auch entstanden.
Und man muss ja sagen, im Versorgungsvertrag steht ja, dass es nicht ausschließlich die Präsenztherapie sein muss, so wie wir das kennen, eben wie Sie es gesagt haben, 45 Minuten Einzeltherapie, sondern dass es sehr wohl auch Gruppentherapie mit unterschiedlicher Anzahl von Personen möglich ist, aber auch eben Videotherapie. Vielleicht erzählen Sie mal, wie das Design der Studie war. Also was haben Sie miteinander verglichen? Sie haben ja eben schon angedeutet, Behandlungssettings und wie genau der Standard im Moment in Deutschland ist. Was haben Sie sich genau angeguckt?
Ja, also wir haben eine ziemlich große Studie gemacht und das war auch nur möglich, weil wir auch Gelder bekommen haben von zwei Stiftungen, einmal von der Vermetzler-Stiftung und einmal von der Leopold-Klinge-Stiftung. Mhm. Und weil diese Studien eben, weil sie umfangreich sind, auch sehr viel Geld kosten. Mhm. Wir haben in dieser Studie vier Gruppen miteinander verglichen. Das heißt, wir hatten eine Gruppe von Kindern, die eine sogenannte Standardtherapie bekommen. Das heißt, Wir haben also ganz normal wie immer einmal in der Woche eine logopädische Therapie erhalten, 45 Minuten. Dann hatten wir eine zweite Gruppe, wo die Kinder im Vergleich zu der Standardtherapie aber online einmal in der Woche 45 Minuten Therapie bekommen haben, auch als Einzeltherapie. Und dann hatten wir als dritte Gruppe die Kinder, die haben eine Kleingruppenintensiv-Intervalltherapie bekommen, ein sehr langes Wort. Das bedeutet, dass die Kinder 17 Therapien dreimal die Woche bekommen haben am Anfang, dann war 6 Monate Pause und dann haben die nochmal eine Auffrischungswoche mit 3 Therapien bekommen. Und dann haben wir noch als vierte Gruppe Kinder untersucht, die in Deutschland eine stationäre Sprachreha besucht haben. Das ist eine spezielle Gruppe. Das sind Kinder, die schon lange Therapie hatten, aber wo die Therapie stagnierte oder die Fortschritte eben zu gering waren und in den meisten Fällen dann auch die Regelbeschulung gefährdet war. Und diese Kinder können dann eine stationäre Sprachreha bekommen. Die dauert 4 Wochen und da bekommen die Kinder dann auch jeden Tag Einzel- oder Gruppentherapie. Diese Gruppe haben wir als Extragruppe auch nochmal hinzugenommen und wir hatten in jeder Gruppe 51 Kinder. Das heißt, insgesamt mussten wir 204 Kinder rekrutieren und das ist ja ein enormer Aufwand. Und ja, die Kinder, die waren 3,0 bis 6,11 Jahre alt beim Einstieg in die Studie und alle Kinder haben 20 Behandlungen bekommen in diesem Setting, dem sie dann auch zugelost wurden. Und die Kinder, wenn sie dann danach noch Sprachtherapie gebraucht haben, dann haben sie alle letzten Endes die Standardtherapie erhalten.
Das klingt ja nach sehr, sehr viel Aufwand, nach vielen Kindern. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesagt haben, aber es ist ja tatsächlich eine randomisiert kontrollierte Studie, die Sie da
Richtig.
durchgeführt haben. Also auch die Anforderungen an dieses ganze Studiendesign, inklusive Rekrutierung und all dem anderen, waren ja auch einfach enorm hoch.
Und man muss natürlich dann auch, also diese Randomisierung, die betraf natürlich die ersten drei Gruppen, das heißt die Standardtherapie, die Kleingruppenintensivtherapie oder auch die Online-Therapie, weil die Kinder, die die Sprachreha bekommen haben, die waren natürlich schon in diese Gruppe drin. Deswegen müssen wir die so ein bisschen extra, diese Gruppe etwas extra betrachten. Und wir mussten aber dann natürlich die Eltern, die wir rekrutiert haben, praktisch davon überzeugen, dass jedes Setting natürlich ein gutes Setting ist, aber dass sie bereit waren, sowohl entweder Standardtherapie zu machen oder Online-Therapie oder die Kleingruppen-Intensivtherapie.
Brauchte
Und
es viel Überzeugungsarbeit?
ja, also bei der Kleingruppentherapie war das mehr so das Problem, wie schaffe ich das dreimal die Woche einen Termin zu finden mit noch ein, zwei anderen Familien. Bei der Online-Therapie ist es so, dass viele Eltern auch einmal das Problem hatten, dass sie sagen, ja, aber ich möchte nicht, dass mein Kind so viel Bildschirmzeit hat, was natürlich verständlich ist. Oder auch Angst hatten, dass es sowas wie so ein Gaming-Geschehen ist. Und da musste man also erstmal die Eltern aufklären, dass es wirklich ein, ich sage immer, eine handgemachte Therapie ist, wo ich nur nicht im gleichen Raum sitze, aber wo die Kinder wirklich, das hat mit Bildschirmzeit in dem Sinn und mit Gaming ja gar nichts zu tun. Die Therapie ist genauso handgemacht wie in der normalen Standardtherapie auch. Dann war es auch noch hilfreich, dass wir den Eltern auch angeboten haben, so eine Probestunde zu machen, damit die überhaupt mal sehen konnten, wie läuft denn tatsächlich so eine Online-Therapie ab. Und das zweite Problem, was Eltern auch hatten, ist, dass die oft Angst hatten, dass ihre Kinder nicht so lange sich konzentrieren könnten vor dem Bildschirm. Und wir hatten ja auch Kinder, die waren ja gerade mal 3 Jahre alt. Und das war dann nach der Probestunde, war die Angst in der Regel weg, weil die gesehen haben, dass die Kinder sich tatsächlich besonders gut konzentriert haben und das überhaupt kein Problem war in den meisten Fällen.
Die Altersspanne war ja auch enorm, von gerade mal 3 bis fast 7. Ne? In den Jahren passiert ja sehr viel bei den Kindern. Ja, ich verstehe.
Und es ist tatsächlich auch schon mal passiert, dass ein dreijähriges Kind nach 45 Minuten Therapie geweint hat, weil die Therapie zu Ende war und gar nicht aufhören wollte. Also das, genau, das war dann schon eine besondere Erfahrung tatsächlich.
Auch für die Eltern. Ne?
Auch für die Eltern, genau. Ja. Also was ich vielleicht noch erwähnen kann, dass laut Heilmittelbericht der AOK es zurzeit so ist, dass lediglich 0,3% aller Therapien aus Gruppentherapie durchgeführt wird, also dass wirklich 99,7% aller Stimm-Sprech-Sprach-Schluckstörungstherapien ja aus Einzelpräsenztherapie durchgeführt werden.
Das ist
Und
enorm.
ja.
Und vielleicht sagen Sie nochmal, Sprachentwicklungsstörung, Sie haben es ja am Anfang schon erwähnt, was unter diesem Begriff so fällt. Warum ist es so wichtig? Sprachentwicklungsstörung, es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, dass verordnende oder eben nicht verordnende Ärzte, nicht nur Kinderärzte, sondern auch HNO-Ärzte sagen, nein, wir warten erst noch ab. Das kann sich auch noch auswachsen. Das ist ja eine beliebte Aussage in dem Zusammenhang. Warum ist es so wichtig, Sprachentwicklungsstörungen anzugehen und auch frühzeitig anzugehen?
Ja, also es gibt ja in der S3-Leitlinie zur Therapie von Sprachentwicklungsstörungen eindeutige Belege, dass tatsächlich eine Sprachtherapie, sobald eine Sprachentwicklungsstörung tatsächlich vorliegt, das heißt, es ist nicht so, dass das Kind nur 2, 3 Monate hinter der normalen Entwicklung hinterher ist, sondern dass wirklich mindestens 6 Monate, ja, sage ich mal, das Kind schon eine Verzögerung vorliegt, beziehungsweise auch einfach ja in der Aussprache Veränderungen macht, die es in der normalen Sprachentwicklung gar nicht gibt, wo wir dann auch sagen, das ist eine Sprachentwicklungsstörung. Und wir wissen auch, dass wenn wir Sprachentwicklungsstörungen nicht rechtzeitig und frühzeitig behandeln, dass dann das Risiko, dass die Kinder nachher in der Schule Probleme haben, dass sie also schlechter abschneiden in der Schule, dass diese Risiken enorm sind. Und es gibt auch eine Studie, die noch mal ganz spät geguckt hat, wo die Betroffenen schon Ende 20 waren und auch festgestellt hat, dass Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen per se ein höheres Risiko haben, dass die auch später eine schlechtere Bildung haben, dass die auch sozioökonomisch schlechter dastehen. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, das haben wir auch im letzten Symposium auch gehört, wo Thesis vorgestellt wurde, dass also auch Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung mehr Probleme haben, Freunde zu finden, dass diese Kinder also viel häufiger auch einsam sind. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Und wenn wir an den Lese-Rechtschreiberwerb denken, dann wissen wir auch, wie wichtig es ist, dass Kinder gut sprechen können.
Ja, absolut. Das eine baut auf dem anderen auf. Deswegen, ja, danke für diesen Einblick, warum es so wichtig ist, Sprachentwicklungsstörungen nicht zu unterschätzen, sondern wirklich anzugehen und die Kinder zu versorgen. Das stimmt. Jetzt haben Sie beschrieben, welche Behandlungssettings Sie miteinander verglichen haben. Jetzt ist natürlich die spannende Frage für alle Kolleginnen und Kollegen da draußen, die solche Kinder behandeln. Was ist denn dabei rausgekommen?
Ja, wir haben verschiedene Testmomente gehabt. Alle Kinder wurden natürlich getestet zum Einschluss in die Studie. Und dann ist es so, dass wir noch eine weitere Randomisierung durchgeführt haben. Das heißt, dass alle Kinder nochmal per Zufall dann entweder eine Wartekontrollgruppe zugeführt wurden. Das heißt, sie haben erstmal keine Therapie bekommen. Oder direkt zur Interventionsgruppe, das heißt, dass sie direkt ihre Therapie erhalten haben. Und nach 3 Monaten haben wir die dann erneut alle getestet, um zu gucken, was ist in der Zeit passiert. Weil wir haben bei den Kindern, die keine Therapie hatten, da haben wir die natürliche Sprachentwicklung und bei den anderen Settings haben wir natürlich dann den Therapieeffekt messen können. Und da war erstmal eine sehr überraschende Erkenntnis bei diesem kurzfristigen Ergebnis, dass die Kinder, die keine Therapie bekommen hatten, im Prinzip genauso viele Fortschritte gezeigt haben wie die Kinder, die die Standardtherapie bekommen haben. Das heißt, die Kinder der Standardtherapie haben erstmal keine Fortschritte zeigen können in unseren Testergebnissen, wogegen die Kinder der Kleingruppentherapie und der Online-Therapie sehr hohe Unterschiede gezeigt haben, also viel größere, signifikant größere Fortschritte gemacht haben als die Kinder sowohl in der Standardtherapie als auch die Kinder, die in der Wartekontrollgruppe waren. Und da haben wir natürlich auch überlegt, was kann dafür denn der Grund sein? Also die Kinder der Kleingruppen Intensivtherapie, die hatten in den 3 Monaten 17 Sitzungen gehabt. Das ist natürlich erstmal relativ viel. Die Kinder der Online-Therapie-Gruppe hatten im Schnitt knapp 9 Therapien gehabt. Und die Kinder der ambulanten Standardtherapie, die hatten im Schnitt 8 Stunden gehabt. Also 8 oder 9 Stunden, das ist ja kein Riesenunterschied. Also daran kann es ja nicht gelegen haben. Und ja, was wir auch von den Eltern zurückgemeldet bekommen haben, ist, dass die Eltern, die bei der Online-Therapie waren, erzählt haben, dass die dadurch, dass sie im Hintergrund immer mitgehört haben, mitgesehen haben, was die Kinder da machen, wie wir das anbieten, wie die Therapie gemacht wird, dass sie sich viel kompetenter gefühlt haben, auch um selber dann auch mit den Kindern in der Zwischenzeit zu Hause zu üben. Und ich denke, dass das ein Riesenvorteil letzten Endes auch gewesen ist gegenüber der Standardtherapie, wo die Eltern natürlich auch am Ende der Sitzung immer informiert werden. Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn ich nur erzähle oder wenn ich sehe, wie macht man das, welche Schwierigkeiten hat mein Kind, ne? Wie kann ich dann da auch vielleicht gezielt nochmal unterstützen? Und ja, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied, warum wahrscheinlich die Online-Therapie schon sehr früh auch zu großen Fortschritten geführt hat. Und in der Kleingruppentherapie ist klar natürlich, dass sie erstmal 17 Mal Therapie hatten. Das ist natürlich deutlich mehr. Was aber auch aufgefallen ist in dieser Gruppe, dass die Kinder hatten ja 3-mal die Woche Therapie. Und wenn man dann montags mit den Kindern was geübt hat, dann wussten die das Mittwoch noch. Und was für
Das
Mittwoch
glaube
geübt,
ich.
dann wussten sie Freitag noch. Das
Ja.
heißt, man konnte super aufbauen und super anknüpfen immer an die Stunde davor. Und das kenne ich natürlich auch als ja 40-jährig mit, also ein Logopäde mit 40 Jahren Erfahrung in der normalen Standardtherapie, ne, dass man, wenn die Kinder nach einer Woche wiederkommen, dass man immer wie so ein bisschen zurückgeht, nochmal eben aufgreift, das war letzte Woche, um dann den Schritt vorwärts zu machen. Also ich glaube, das ist ein Punkt, warum das wahrscheinlich auch nochmal ein Vorteil gewesen ist, tatsächlich 3-mal die Woche Therapie zu machen, weil danach hatten die natürlich auch 6 Monate Pause, da haben sie keine Therapie erhalten und dann nochmal die Auffrischungswoche. Und das war natürlich auch nochmal spannend, was dann passiert. Und es war jetzt erstmal subjektiv betrachtet, erstmal, wenn man die Kinder nach 6 Monaten wieder gesehen hat, dass man schon auch festgestellt hat, dass die Kinder enorme Fortschritte gemacht hatten. Also alles, was wir da in den 17 Mal reingesteckt haben, das hat sich dann auch wirklich im Laufe dieser 6 Monate, haben die das auch wirklich nutzen können.
Das ist
Und
toll.
das fand ich auch nochmal ein sehr wichtiges Ergebnis, dass man sieht, dass Intensivphasen abgewechselt mit einer Pause, auch wenn die etwas länger ist, dass das wirklich auch sinnvoll und gut sein kann.
Was
Und
für ein wichtiges Ergebnis, ne? Also,
ja.
denn wir wissen ja beide, dass einmal in der, wie Sie es ja auch von dem AOK-Bericht gesagt haben, einmal in der Woche 45 Minuten, trotzdem der Heilmittelkatalog ja auch mehr Frequenzen zulässt pro Woche. Aber es gibt ja auch organisatorische Gründe auf Seiten der Praxen oder auf Seiten der Familien, sowas auch stemmen zu müssen. Das eben im Vergleich zu sehen, wie sehr sie dann davon profitieren können und dass man sich dann auch trauen kann, einfach nach so einer ganz intensiven Phase einfach eine Pause einzubauen, um dem normalen Lauf der Dinge mal verfolgen zu können, um zu gucken, reicht das jetzt an Input oder braucht es vielleicht noch
Genau.
mal im Anschluss so eine intensive Phase,
Ja,
ne?
weil die Kinder letzten Endes auch, ich sage immer, Kompetenzen lernen in der Logopädie, in der Sprachtherapie. Und diese Kompetenzen, die bleiben ja auch und die nehmen Sprache anders wahr. Und ich denke, dass man das vielleicht auch teilweise bis jetzt unterschätzt hat, dass das wirklich trotzdem sehr wirkungsvoll ist.
Und wie
Genau.
war das denn? Also Sie haben ja die Altersspanne Ihrer kleinen Probandinnen und Probanden gesagt. Weiß nicht, ob Sie sich's gezielt angeguckt haben, aber wie gesagt, zwischen Anfang des 4. Lebensjahres und Ende des 7. Lebensjahres liegt ja doch ein enormer Entwicklungssprung. Gab es Unterschiede dabei? Können Sie auch vielleicht nur subjektiv so aus der Erfahrung heraus was sagen, wie vielleicht die einen im Vergleich zu den anderen sonst noch so waren?
Also wir haben ja auch in den statistischen Auswertungen dann später auch nochmal geguckt, ob es andere Einflussfaktoren gegeben hat, wie Alter, wie Bildungsniveau der Eltern oder wie der Anfangsstand der Kinder war und junge Mädchen. Und es hat alles keinen Einfluss gehabt tatsächlich auf die Ergebnisse. Das heißt, dass also wirklich wir davon ausgehen dürfen, dass diese Settings ausschlaggebend waren und dass das andere also nicht der Fall ist.
Okay, ich habe noch eine kurze Rückfrage zu dem, was Sie am Anfang der Ergebnisse gesagt haben. Sie haben ja gesagt, Sie haben noch eine Wartezeit eingebaut, also eine Gruppe, die eben gewartet hat am Anfang und welche, die dann am Ende gemacht. Warum haben Sie das gemacht?
Weil wir auch noch mal wissen wollten, inwiefern auch wirklich die Therapie einen Mehrwert hat im Vergleich zur natürlichen Entwicklung. Und das ist ja Sinn der Therapie, dass man wirklich sehen kann, dass wir mehr erreichen als ohne Therapie. Und deswegen war uns das einfach noch mal wichtig, das auch noch mal im Blick zu haben, dass wir das auch überprüft haben tatsächlich. Und was wir dann auch gesehen haben, wir haben ja letzten Endes, haben ja alle Kinder mindestens diese 20-Stunden-Therapie bekommen. Und wir haben dann immer ein Jahr nach Therapiebeginn, also alle Kinder, egal in welche Gruppe die vorher waren, die haben immer ein Jahr, wir haben immer dann noch mal geguckt, ein Jahr nach Therapiebeginn, wie da dann die Ergebnisse sind. Und da hat sich das dann doch ein bisschen verändert. Also man hat erstmal gesehen, dass die Standardtherapie tatsächlich angezogen hat. Also dass da schon dann auch die Fortschritte deutlich größer geworden sind. Und die haben sich dann letzten Endes statistisch auch nicht mehr von der Kleingruppentherapie unterschieden. Allerdings war das so, dass die Online-Therapie auch langfristig mit hohe Signifikanz und mit einer guten Effektstärke tatsächlich auch besser abgeschnitten hat als die anderen Therapien. Also die Online-Therapie ist tatsächlich ja überraschend stark aus dieser aus dieser Studie rausgekommen. Und da, wenn man da noch so weitere Vergleiche macht, woran könnte das liegen? Also, dass die Kinder in der Standardtherapie ein bisschen mehr Anlaufzeit brauchen. Da haben wir auch mit vielen KollegInnen dann auch gesprochen und viele haben auch bestätigt und auch die Eltern haben das auch häufig bestätigt, dass viele Kinder erstmal Zeit brauchen, wirklich in der Therapie sozusagen anzukommen. Das sind fremde Räume, die haben eine Anfahrtzeit und alles ist erstmal anders und dann muss man ja auch noch im Prinzip sich damit beschäftigen, was man vielleicht gerade nicht so gut kann, nämlich Kinder wissen ja schon oft sehr gut, dass sie irgendwas mit der Sprache haben und dass sie erstmal so Vertrauen wachsen muss, bis dann tatsächlich die Kinder sich auch geöffnet haben und dann auch ihre volle Lernfähigkeit entfalten konnten. Und ich glaube, dass da die zwei anderen Settings tatsächlich es einfacher haben. In der Online-Therapie ist es so, die Kinder sind erstmal zu Hause, da fühlen sie sich erstmal ganz sicher. Oft hat ja auch das Gefühl, die denken, wir sind bei denen zu Hause zu Besuch. Ich bin noch nie so oft zum Geburtstagsfest eingeladen worden, was ich in der normalen Standardtherapie in den 40 Jahren nicht erlebt habe. Also ich glaube, die Kinder fühlen sich sehr schnell vertraut und die haben natürlich auch über Videotelefonie, denke ich, auch ein sehr positives Gefühl darüber, ne? Weil die telefonieren ja normalerweise vielleicht online mit Opa, Oma, Tante. Ne? Und das sind eigentlich immer schöne Sachen. Also ich glaube, dass es erstmal für die Kinder sehr positiv belegt ist und sie können da mit ihrem Kuscheltier sitzen und ne, die fühlen sich da, glaube ich, sehr, sehr sicher. Und was auch einfach faszinierend war, ist, wir haben auch Kinder behandelt online, die wir in echt nie gesehen haben. Weil dann vielleicht die Kollegin die Testung gemacht hat und dann passte das aber terminlich besser dann vielleicht bei einer anderen Kollegin. Und dann habe ich auch am Anfang immer gedacht, das ist bestimmt ganz schwierig, dass man da Vertrauen und eine Beziehung aufbaut.
Ja, die
Aber
ja
auch
essentiell
das,
ist für die Therapie, ne?
genau. Aber es war tatsächlich sehr einfach. Also oft war das, reichte das schon aus, wenn man gesehen hat, die haben ein Dino-T-Shirt an, zu sagen, oh, hast du ein Dino-T-Shirt? Lass mal sehen, das ist ja toll, ne? So, oder ja, die saßen da mit ihrem Kuscheltier, also die waren sehr neugierig und Also das ging in der Regel sehr, sehr gut. Und in ganz seltenen Fällen war das so, auch wenn ein Kind mal so ein bisschen schüchtern war, dass man dann gesagt hat, okay, ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Auch das ist nämlich ganz wichtig, dass die Eltern das auch wissen, dass sie nicht das Gefühl hatten, ich muss jetzt dafür sorgen, dass mein Kind hier 45 Minuten am Bildschirm sitzt. Ne? Das war ganz wichtig, dass sie das Gefühl überhaupt nicht haben und dass Kinder auch mal aufstehen dürfen und mal was trinken holen dürfen oder mal auf Toilette gehen. Und oder wenn denen dann irgendwie einfällt, ja, ich habe aber auch einen Teddy und den muss ich dir jetzt unbedingt zeigen. Und dass sie dann eben, das sind alles Sachen, die also überhaupt kein Problem sind. Und die Angst, die ich am Anfang hatte, die Kinder, kommen sie denn überhaupt wieder? Ja, sie sind alle wiedergekommen.
Das ist ja auch wichtig zu wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch manches Elternteil diese Befürchtung hatte, gerade je jünger die Kinder sind, ob das denn überhaupt magisch genug ist und spannend genug, dass die Kinder eben entweder davor sitzen bleiben oder zumindest wiederkommen, wenn sie denn mal weggegangen sind, ne?
Noch sagen die Krankenkassen, der Goldstandard ist die Standardtherapie, heißt ambulante Präsenztherapie in der Praxis. Das ist der Goldstandard und es muss eine gemeinsame Entscheidung sein zwischen
Ja.
Patienten und PatientInnen beziehungsweise Eltern und TherapeutInnen, ob diese Online-Therapie sinnvoll ist. Und da
Ja.
muss man auch nachweisen können, eigentlich, dass die Online-Therapie mindestens so gut ist wie die Standardtherapie. Und ja, es wird noch so ein bisschen so, dadurch finde ich auch so ein bisschen wie so ein Stiefkind behandelt. So von, naja, wir erlauben das zwar, aber eigentlich, ne, sehen wir das noch nicht als gleichwertig an. Und das war ja letzten Endes auch Ziel unserer Studie. Wir wollen ja gar nicht, dass jetzt alle Kinder und alle Menschen Online-Therapie bekommen.
Ja.
Wir wollen einfach, dass es als mindestens gleichwertig anerkannt wird und dass wir auch genauso wie die Kleingruppen-Intensivtherapie, dass wir eine bunte Therapielandschaft bekommen und dass man, es gibt ganz viele Gründe, warum welches Setting günstig ist für die Kinder. Und dass wir das einfach auch im Prinzip, ohne auch, dass es auf dem Rezept vielleicht vorher steht, auf der Verordnung, dass wir wirklich je nach Situation, je nach Kind, je nach Anforderung sagen können, okay, wir machen jetzt vielleicht mal dreimal die Woche Kleingruppentherapie für eine gewisse Zeit oder wir machen auch zweimal die Woche Online-Therapie und dann wieder eine Präsenztherapie oder wie auch immer. Aber dass man da wirklich, ja, zum Wohle des Kindes im Prinzip frei entscheiden kann, was ist jetzt gerade für diese Familie, für dieses Kind die beste Lösung, weil wir haben auch Eltern erlebt, die haben einen großen Bauernhof, die haben pflegebedürftige Großeltern, die können gar nicht weg im Prinzip. Die sagen, ich kann nicht jede Woche irgendwo hin, weil noch drei andere Kinder da sind. Und ja, diese Kinder bleiben dann auf der Strecke natürlich, wenn das nicht geht.
Vor allen Dingen natürlich für die Kontinuität der Therapie, aber natürlich aus Inhaber- und Inhaberinnen-Sicht auch aus reinem wirtschaftlichen Interesse einfach die Therapieausfälle minimieren. Und bei Kindern, bei denen das indiziert ist, eben mehr als einmal in der Woche Therapie durchzuführen, dass ja auch möglich ist, die Frequenz höher zu halten, wenn die, ich kenne das aus eigener Erfahrung, organisatorischen Rahmenbedingungen kleiner sind, nämlich beispielsweise einmal in der Woche in Präsenz und zweimal per Video, was Sie gesagt haben, ne, dass auch kleine Kinder und auch große Kinder davon profitieren, dass sie sich an das vorherige Mal, was zeitnah war, einfach daran erinnern und sofort man da gleich weitermachen kann, wo man das letzte Mal aufgehört hat, was eben nicht unbedingt gegeben ist, wenn man sich nur einmal in der Woche sieht. Plus dem, was Sie gesagt haben, ich finde diesen Aspekt, da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, was Sie von den Eltern berichtet haben, dass die sich als kompetenter fühlen, weil sie einen tieferen Einblick bekommen in die Therapie, weil also uns Logopädinnen und Logopäden ja häufig auch nachgesagt wird, wir spielen mit den Kindern, das tun wir natürlich auch viel, aber das sprachliche Material suchen wir eben je nach Anforderungen ja aus. Das ist einem Laien nicht unbedingt immer verständlich zu erklären, aber wenn sie es eben selbst erleben, ist die Hürde auch kleiner, sicherlich das mal im Alltag dann einfach einfließen zu lassen. Und es ist ja auch Übungssache, auch Eltern sind sehr wohl in der Lage, das sprachliche Material so zu wählen, um eben den Kindern auch im Alltag eine Unterstützung bieten zu können, ne?
Also das, also eigentlich sind die Eltern sehr dankbar darüber, dass sie einfach auch ja mehr lernen, wie das gemacht wird. Und wir wissen ja auch, ne, dass Lernen nur vom Hörensagen einfach deutlich schwieriger ist, auch wenn man es wirklich gesehen hat. Ne, und die sehen aber auch, wo die ihre eigenen Kinder noch Schwierigkeiten haben. Ne, ich finde auch, was auch nochmal so ein kleiner Aspekt ist, dass sie auch noch mehr Verständnis bekommen, wenn die sehen, wie ihre Kinder sich bemühen und ne, wie mühsam manche Fortschritte auch wirklich erarbeitet werden müssen und dass die Kinder trotzdem mitmachen und sich freuen, das ist einfach bewundernswert. Und das finde ich auch nochmal schön, dass die Eltern da mehr Verständnis auch allgemein haben.
Jetzt haben Sie die Ergebnisse für uns zusammengefasst, was für tolle, erwartbare und auch überraschende Ergebnisse dabei rausgekommen sind aus Sicht der Versorgung. Welche Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen bieten unterschiedliche Settings im Rahmen der logopädischen Therapie?
Ja, wir haben im Prinzip zwei Hauptprobleme in der logopädischen Versorgung. Das ist einmal der Fachkräftemangel und auch für die Praxen besonders nochmal die häufigen Therapieabsagen, die oft auch kurzfristig erfolgen, die A, nicht abgerechnet werden können und natürlich auch B, dafür sorgen, dass wertvolle Therapiezeit nicht genutzt wird, weil dann die TherapeutInnen auch keine Patienten versorgen können. Und beide Settings können hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Es ist also so, dass wenn wir jetzt an die Online-Therapie denken, haben wir erstmal wenige Gründe, dass Therapien ausfallen müssen, weil zum Beispiel, wenn ein Geschwisterkind krank ist oder wenn das Auto kaputt ist oder der Bus fährt nicht, kann man ja trotzdem die Therapie machen. Das ist also überhaupt kein Problem. Und deswegen schon mal weniger Absagen. Und der zweite Punkt für die Online-Therapie ist, dass wir dann auch einen besseren, eine fairere, eine ehrlichere Versorgung bekommen können in Deutschland, weil die Gebiete, die unterversorgt sind, dann auch durch Gebiete, die besser versorgt sind, auch mit versorgt werden können über das Online-Modell. Und das finde ich, sind auch ganz wichtige Chancen, gerade für ländliche Gebiete, damit die nicht so abgehängt werden in der Gesundheitsversorgung.
Ja, absolut. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da sagen, ja.
Und mit dem Thema Fachkräftemangel, da haben wir natürlich alle auch letzten Endes mit zu kämpfen. Es ist so, dass wenn ich natürlich mehr Gruppentherapien anbieten kann, wenn ich im Prinzip von einer standardmäßigen Dreiergruppe zum Beispiel ausgehe, und wenn dann ein Kind vielleicht nicht kommt, vielleicht auch sogar das zweite Kind nicht kommt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das dritte Kind an dem Tag dann auch nicht kommen kann. Das bedeutet, dass wir also keine wertvolle Therapiezeit verlieren und dass wir auch nicht auch den finanziellen Schaden für die Praxen auch verringern können, weil wir sind nun mal als PraxisinhaberInnen ist es so, dass wir ja wirklich abhängig sind davon, dass die Therapien auch tatsächlich gemacht werden, weil es ist auch so ein großes finanzielles Risiko, was letzten Endes alle PraxisinhaberInnen auch eingehen. Und wenn wir das mal so hochrechnen, wenn wir wissen, dass wir 1,3 Milliarden Euro im Jahr für die gesamten logopädischen, sprachtherapeutischen Leistungen ausgeben und wir wissen, dass zwischen 5 und 10% in der Woche ausfällt, dann sprechen wir von gigantischen Summen, die da auch tatsächlich verloren gehen, die zwischen 65 und 130 Millionen Euro im Jahr liegen. Und wenn man das mal runterbricht auf die einzelne Angestellte, die Vollzeit arbeitet, sprechen wir immer noch von einem Betrag zwischen 6 und 12.000 Euro pro Angestellte im Jahr. Und das ist natürlich eine enorme Summe. Und da wäre es natürlich schön, wenn zum Beispiel die Kleingruppentherapie, die sich ja aus eben bürtig erwiesen hat mit der Standardtherapie, da dann auch genutzt werden kann. Und das mit der verlorenen Therapiezeit, wenn wir an die Patienten denken, ist es das so, dass wir, wenn wir das umrechnen und davon ausgehen, dass ein Patient im Jahr 30 Behandlungen bekommt, dann bedeutet dieser Therapieausfall, dass von 64.000 bis 128.000 Patienten nicht versorgt werden, je nachdem, ob wir bei 5 oder 10% Therapieausfall sind. Und auch das ist natürlich eine sehr hohe Zahl an nicht versorgten Patienten, die wir damit auffangen könnten.
Also es gibt nicht nur schöne Argumente, wie dass sie häufiger zu Kindergeburtstagen eingeladen werden, die für eine buntere Vielfalt an Therapiesettings, Behandlungssettings sprechen, sondern auch eben, und das ist ja ganz besonders uns allen wichtig zu hören und eben das zu bedenken, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ganzen und eben die sowieso ja schon in manchen Teilen wirklich prekäre Versorgung der Patientinnen und Patienten, die entweder gar nicht gewährleistet werden kann oder eben mit wahnsinnig langen Wartezeiten einhergehen, eben weil die Behandlungen so sind und wenn es viele Therapieausfälle gibt, einfach viele unversorgt oder unterversorgt bleiben, ne? Ja, vielen Dank für den Hinweis.
Ja, und die Online-Therapie, die hat sich ja auch als sehr effektiv erwiesen. Und wenn wir bei den Kindern, wo das gut funktioniert, tatsächlich auch eine Online-Therapie anbieten, könnte es ja auch sein, dass wir insgesamt auch Therapiezeiten verkürzen können, weil die Kinder vielleicht dann auch, sage ich mal, 10% weniger Behandlung brauchen, was natürlich dann auch nochmal ein Vorteil wäre.
Ja, total. Wenn Sie jetzt ein Fazit ziehen, müssten, was das für die ambulant tätigen Kolleginnen und Kollegen bedeuten kann, um das in ihre eigenen Praxen oder in ihre eigenen Therapien zu integrieren. Was ist Ihr Fazit, was Sie so als Zusammenfassung sagen könnten?
Ja, also ich würde erst mal sagen, viel mehr Mut zur Kleingruppen-Intensiv-Intervalltherapie beziehungsweise auch zu Online-Therapie. Da kann man eine schöne Mischung draus machen, auch für einen selber, weil wenn man viele Online-Therapien hintereinander macht, man muss unheimlich viel sprechen, da muss man auch ein bisschen auf seine Stimme letzten Endes achten, weil auch das ist natürlich eine größere Belastung. Also man muss das gut für sich ausbalancieren, denke ich. Und viele fragen mich ja auch, ja, aber wie sage ich es den Eltern? Wie kann ich die Eltern überzeugen, dass das einfach gut ist? Und natürlich helfen diese Studien dazu, dass man echt auch sagen kann, es ist nachgewiesen, dass Kleingruppentherapien genauso wirksam sind, beziehungsweise Online-Therapien sogar noch wirksamer sind, dass sie also da auf gar keinen Fall einen Fehler machen. In der Online-Therapie würde ich auch immer sagen, wir machen eine Probestunde, wenn die Eltern das gerne möchten. Es gibt auch Eltern, die sagen, nee, prima, machen wir. Aber da, wo das noch nicht so ist, dass man immer sagt, wir machen einfach eine Probestunde, die dauert dann vielleicht auch nur 10 Minuten, dass sie so ein bisschen sehen, wie funktioniert das und danach dann letzten Endes auch entscheiden, ob sie sagen, ja, wir machen damit weiter. Das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert und in der Kleingruppentherapie finde ich es auch nochmal ganz wichtig. Am Anfang haben wir gedacht, die Kinder müssen alle die gleiche Sprachstörung haben. Zum Beispiel alle ein SCH-Problem. Und im Nachhinein haben wir festgestellt, nein, das kann sogar eher noch manchmal kontraproduktiv sein, nämlich wenn das eine Kind mit dem SCH-Problem viel schneller Fortschritte macht als das andere Kind mit dem SCH-Problem, kann das für das andere Kind ja dann auch erstmal schwierig sein. Und wir haben also auch viel Butter gemischt. Also wir haben viel mehr geguckt dann letzten Endes zum Teil auch auf das Alter natürlich, aber auch so ein bisschen die Interessen des Kindes, wenn man das Gefühl hatte, die passen so vom Spielverhalten, von den Interessen gut zusammen. Das war eigentlich so der Erfolgsfaktor immer auch für die Gruppentherapie. Und dann war das ja schön, weil die Kinder, die haben sich gegenseitig helfen können, weil da muss ich sagen, das ist auch immer, man sagt ja immer, Kinder lernen einfach besser von anderen Kindern. Und das ist tatsächlich auch da teilweise sichtbar gewesen, dass man sich wirklich bemüht hat, wirklich dem Kind das Wort Spiel sehr übertrieben. Und das Kind kam immer mit Spiel. Und nach 5 Mal denkt man, okay. Und dann sagt man, du, kannst du das mal einmal sagen? Und das andere Kind sagt das einmal vor. Und das Therapiekind sagt einfach, spiel, als ob es noch nie was anderes gesagt hat. Und dann denkst du auch, was mache ich hier eigentlich? Also das sind so Erlebnisse, die sind einfach total süß. Und was man auch sieht, das sieht man an den Mündern der Kinder, dass wenn dann ein Kind am Überlegen ist, die anderen denken mit. Das heißt, die lernen ganz breit, ganz viel und natürlich auch ihre eigenen Sachen. Und was auch überhaupt kein Problem ist, man macht eher ein Therapiespiel und jedes Kind hat seine eigene Übung. Ist überhaupt nicht schlimm. Also das, was man an Befürchtungen hatte, es ist eigentlich sehr viel einfacher, als man gedacht hat.
Das nimmt hoffentlich bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen jetzt den Druck, denn auch wenn Sie gerade sagen, ne, es ist auch gut, einfach, ich sag mal, diverse Störungsbilder zusammenzupacken in eine Gruppe, dass es einfach auch den organisatorischen Druck ja auch nehmen kann oder zumindest reduzieren kann, eben mehrere Kinder zu einem Termin zusammenzubringen, wenn es dann eben doch bunter gemischt sein darf, ne? Und wenn es dann eben solche süßen Anekdoten dazu gibt, ist es ja eine tolle Situation, wovon die Kinder dann einfach profitieren. Ja, das verstehe ich. Gibt es denn noch etwas in der praktischen Umsetzung, also so ganz konkret für die, wie gestalte ich zum Beispiel Gruppentherapie oder Videotherapie ganz konkret, was so, also wir wissen alle, was an technischem Equipment so ungefähr genutzt werden sollte, aber irgendwelche Kniffe, die Sie so im Laufe des Projekts herausgefunden haben, die Sie an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben wollen?
Ja, also für die Kleingruppentherapie finde ich, ist es schon auf eine Art relativ vergleichbar mit der Standardtherapie, dass man seine Spiele hat. Was sich sehr gut bewährt hat, finde ich, in der Kleingruppentherapie ist, auch wenn man immer Spiele einbaut, wo die sich ein bisschen bewegen können, dass immer ein Kind irgendwie einen Zettel holen muss oder so. Das klappt auch, finde ich, ganz gut. Und was man aber auch in der Kleingruppentherapie so ein bisschen lernen muss, ist, dass man das auch mal so ein bisschen laufen lassen muss, weil die Kinder fangen auch untereinander an, miteinander zu sprechen. Und eigentlich ist es das, was sie wollen. Die sollen so viel wie möglich kommunizieren, weil das ist ja alles Übung. Und dass dann natürlich auch viele Ideen kommen und dass man dann auch mal seine Ideen so ein bisschen anpassen muss. Oder einfach auch mal, ja, nicht das Gefühl, ich muss immer üben, sondern auch Kommunikation ist extrem wichtig. Und wenn die miteinander reden, die reden dann auch ganz anders als mit uns. Und was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, wenn ich so eine Kleingruppentherapie mache, wir haben ja auch immer mal so Kinder, die so sehr schüchtern sind. Und wenn wir die in der Einzeltherapie haben, kann das ja schon sehr lange auch dauern, bis die sich öffnen. Und da finde ich die Kleingruppentherapie nochmal unschlagbar, weil wenn die anderen Kinder, ja, man kann ja, wenn man irgendwas macht, dann fangen einfach die Kinder an, die mutig sind. Und man hat dann die Möglichkeit, entweder zu sagen, okay, ich überspringe notfalls dieses sehr schüchterne Kind, ne? Es kann ja mitmachen, muss aber nicht. Aber ich sehe, dass das Kind trotzdem, ne, durch die berühmten Mundbewegungen, dass das Kind mitdenkt und mitüberlegt. Oder aber auch dann, wenn dann drei Kinder es schon gemacht haben, sich dann vielleicht auch traut, es dann selber auch zu machen. Und dann auch ganz stolz ist natürlich, dass es das dann doch geschafft hat. Ne? Und was man dann auch später von den Eltern zurück mitgemeldet bekommt, ist, dass diese Kinder dann oft auch in der Kita zum Beispiel sich viel mehr trauen, mit anderen Kindern zu spielen und auch zu sprechen. Also, dass es da auch nochmal so ein wirklich so einen sozialen Lerneffekt auch hat. Und das ist natürlich sehr schön. In der Online-Therapie ist es so, dass was sich viel auch bewährt hat, ist so ein Einstieg auch zu machen, zum Beispiel mit so einem dialogischen Bilderbuch, dass man also wirklich auch über, ich habe hier einen riesen Stapel Bilderbücher, wo man dann so auch, wo die Eltern dann auch sehen, aha, so kann man auch mit Kindern Bücher angucken. Ne, das ist auch schon mal ganz sinnvoll. Und ich habe tatsächlich ziemlich viel Material auch selber erstellt, viele, viele Arbeitsblätter, die man in der, ja, in der Einzeltherapie online sehr gut benutzen kann. Wenn ich wusste, Kinder malen sehr gerne, dann haben wir viele Ausmalbilder gemacht, die dann irgendwie natürlich Therapierelevanz hatten oder halt so Sachen wie Playmice oder auch manche Kinder fanden es super toll, Sachen auszuschneiden, aufzukleben. Je nach Alter brauchte man so ein bisschen Unterstützung dann von den Eltern. Aber da musste ich dann schon, weil einfach noch wenig da war, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch besser werden, musste man noch viele selbst machen. Hat man aber einmal diesen Schatz, dann kann man den natürlich so aus der Schublade ziehen, ne? Und ich habe die Blätter dann immer per E-Mail an die Eltern geschickt, die haben das dann ausgedruckt. Manche konnten zu Hause drucken, bei manchen war das so, die gesagt haben, bitte 3 Tage vorher, dann kann ich das auf der Arbeit ausdrucken. Ne, da musste man sich so ein bisschen absprechen. Und wenn das gar nicht möglich war, dann haben wir einfach auch eine große Sammlung Arbeitsblätter in einen großen Briefumschlag gesteckt und dann
Ja,
einfach
und dann.
hingeschickt, die dann so ein bisschen, ja, allgemein zu nutzen waren und dass man dann die Spielnummer anders gemacht hat. Und ansonsten bin ich dann irgendwann auch mit Canva angefangen. Das kennen ja viele Leute. Da habe ich dann auch viele Geschichten drin entwickelt, wo man in den Geschichten wieder Übungen auch hatte. Und dann am Ende der Stunde hat man dann die Sachen, die man erarbeitet hat, kann man ja dann auch wieder an die Kinder per E-Mail schicken, damit die auch sehen können, das habe ich gemacht oder das auch weiter üben können. Und ja.
Also es sind, danke für die Anregung. Das sind ja tolle Tipps, die Sie mit uns allen teilen, um die Hürde zu senken und einfach es mal und dieses, dass wir alle Mut haben sollten, das einfach mal auszuprobieren, sowohl was die Videotherapie als auch die Gruppentherapie angeht, ist ja einfach ein tolles Plädoyer dafür.
Was vielleicht nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir natürlich auch einen Anbieter nutzen müssen sollten, der auch wirklich zertifiziert ist durch die Krankenkassen, ne, dass wir dann auch wirklich über, das hat ja mit viel mit Datenschutz zu tun, dass wir diese Programme dann auch nutzen. Und die sind auch heute alle nicht mehr so teuer. Und da gibt es eine große Liste, die man ja im Internet auch findet. Und da kann man einfach gucken, was dann am besten zu einem passt.
Ja, danke nochmal für den Hinweis. Das ist natürlich total wichtig, eben nur einen zertifizierten Anbieter sich auszusuchen. Wenn wir jetzt im letzten Schritt nochmal gucken, das eine ist ja das, was bei Studien herauskommt und was wirklich dafür die Umsetzung im Versorgungsalltag spricht. Und das andere sind ja das Regelwerk, der Versorgungsvertrag mit den Krankenkassen. Da sind ja Dinge häufig unflexibel geregelt, so zum Beispiel der Wechsel von Einzel- zur Gruppentherapie und wieder zurück. Gibt es etwas, was Sie sich wünschen vor dem Hintergrund der Ergebnisse, was einfach für die nächste Verhandlungsrunde wünschenswert wäre, das mit dem GKV-Spitzenverband zu verhandeln?
Ja, also da gibt es einige Punkte. Erstmal, dass wir, ich möchte jetzt nicht sagen, eine Blankoverordnung bekommen, aber dass man zum Beispiel nur die Therapiezeit 45 Minuten verordnet bekommt und dass die TherapeutInnen dann selber, je nach Situation, nach Kind, nach Bedarf, nach Umständen entscheiden kann, ob dann die Therapie als Einzeltherapie, als Kleingruppentherapie, Online-Therapie ein-, zwei- oder dreimal die Woche stattfindet. Also, dass er wirklich jedes Mal geguckt werden kann, was sind hier die Bedürfnisse, wie kann es hier am besten funktionieren und dass man dann nicht noch Rücksprache halten muss mit der verschreibenden Ärztin oder mit dem Arzt, dass das also dann wirklich in den Händen der TherapeutInnen tatsächlich liegt. Und das Zweite wäre, besonders mit Hinblick auf die Online-Therapie, dass man auch nicht mehr verpflichtet ist, mit dem Patienten praktisch gemeinsam eine Entscheidung treffen zu müssen und nachzuweisen, dass die Online-Therapie wirklich genauso gut funktioniert wie die Standardtherapie, sondern dass die Online-Therapie, die sich ja sogar als effektiver erwiesen hat, auf jeden Fall voll anerkannt wird und auch gleichwertig behandelt wird wie die Präsenztherapie.
Diese Wünsche, denen schließe ich mich an und wenn der GKV-Spitzenverband zuhört, freuen wir uns, dass diese Vorschläge einfach mal mit den maßgeblichen Verbänden besprochen werden, um zu gucken, was davon sich aus guten Gründen umsetzen lässt. Herzlichen Dank an
Genau.
dieser Stelle und
Bitte.
vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern zum Zuhören.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für diese Einladung.
Gerne, sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook. Und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.